In den nächsten Wochen wollen wir hier im Bibeltraining über einige ausgewählte Psalmen nachdenken. Diese Psalmen, oder wie sie auch gerne genannt werden, das Gesangbuch Israels, waren zu allen Zeiten für sehr, sehr viele Juden und Christen ganz entscheidend wichtig und eine große Hilfe für ihren Glauben an den einen wahren Gott. Einer, bei dem dies der Fall war und der sehr darauf bedacht war, auch anderen Menschen die Psalmen lieb zu machen, war Martin Luther. Für Martin Luther hatten diese Psalmen Zeit seines Lebens einen unwahrscheinlich hohen Stellenwert. Schon in seiner Zeit als Mönch und dann später als Reformator der Kirche betete er täglich Psalmen. Manche Psalmen waren sogar jeden Tag Teil seiner Gebetszeit und er betete die Psalmen so oft, dass er einmal pro Woche durch alle 150 Psalmen durchkam. Wenn er also über Psalmen redet, dann kann er aus seiner sehr großen persönlichen Glaubenserfahrung mit diesen Texten schöpfen. Luther bezeichnet die Psalmen als kleine Bibel, in der alles, was in der Bibel steht, aufs Schönste und Kürzeste zusammengefasst ist. Und er sagt dann in einer Vorrede zu den Psalmen: Ich glaube, dass der Heilige Geist selbst die Mühe auf sich nehmen wollte, eine kurze Bibel und ein Exempelbuch von der ganzen Christenheit zusammenzubringen, damit, wer die ganze Bibel nicht lesen könnte, hätte hierin in den Psalmen doch fast die ganze Summe zusammengefasst in einem kleinen Büchlein. Wo sieht man denn feinere Worte von Freuden als in den Lob- und Dankpsalmen? Und wo finden sich tiefere, kläglichere Worte von Traurigkeit als in den Klagepsalmen? Man sieht hier allen Heiligen ins Herz. Der Psalter lehrt dich in Freuden, Furcht, Hoffnung und in Traurigkeit gleichgesinnt zu sein und zu reden, wie alle Heiligen gesinnt waren und geredet haben. Der Psalter, so sagt Luther, ist eine rechte Schule, darin man den Glauben und das gute Gewissen zu Gott lernt, übt und stärkt. Zum Schluss dieser Vorbemerkungen zu den Psalmen noch eine praktische Anweisung Luthers zum Umgang mit den Psalmen. Er sagt: Jeder Christ, der beten und andächtig sein will, soll den Psalter täglich als Gebetbüchlein benutzen. Und besonders gut wäre es, wenn ein jeder Christ im Psalter so geläufig wäre, dass er ihn Wort für Wort auswendig kann und in jeder Situation einen Vers aus ihm zu zitieren in der Lage ist. Wir lesen heute Abend Psalm 104. Das ist ein ganz, ganz großartiger Lobpsalm, der die Freude und das Staunen über Gott, den Schöpfer und über seine gute Schöpfung zum Ausdruck bringt. Deshalb auch vorhin dieses Lied. Es wäre sehr schön, wenn uns das Lesen und das Nachdenken über diesen Psalm selber wieder ganz, ganz neu zum Staunen über Gott und zur Anbetung dieses großen Herrn führen würden. Psalm 104. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes, der du machst Winde zu deinen Booten und Feuerflammen zu deinen Dienern, der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es bleibt, immer und ewiglich. Mit Fluten decktest du es wie mit einem Kleide und die Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinem Schelden flohen sie und vor deinem Donner fuhren sie dahin. Die Berge stiegen hoch empor und die Täler senkten sich herunter zum Ort, den du ihnen gegründet hast. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und sie dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. Du lässest Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Reiher wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Kliptax. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen, die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird, da regen sich alle wilden Tiere, die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise suchen von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt ohne Zahl große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin, da sind große Fische, die du gemacht hast, damit zu spielen. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie, und wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Er schaut die Erde an, so bebt sie, er rührt die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Mein Reden möge ihm wohlgefallen. Ich freue mich des Herrn. Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Dieser großartige Psalm knüpft an das, was 1. Mose 1 und 2 über die Schöpfung und über Gott als den Schöpfer aussagen. Wir leben ja in einer Zeit, in der gerade das Thema Schöpfung bzw. Weltentstehung sehr, sehr umstritten ist. Sehr viele verschiedene Theorien werden aufgestellt, die angeblich genau beweisen sollen, wie unsere Erde entstanden ist. Und viele dieser Theorien sind ganz bewusst mit dem Ziel entstanden, das Bekenntnis zu Gott als dem Schöpfer dieser Erde zu entkräften und zu widerlegen. Allerdings sind diese vielen Theorien oft so fadenscheinig, dass sie sich alle paar Jahre regelmäßig gegenseitig widerlegen. Und ich persönlich, und ich denke Sie genauso, möchte mich auch im Blick auf die Weltentstehung nicht auf irgendwelche unsicheren Behauptungen verlassen, sondern auf das hören, was der Schöpfer selber über seine gute Schöpfung sagt. Und das kann ich nirgends anders erfahren als in seinem Wort. Und hier stehen wir vor einer anderen entscheidenden aktuellen Frage. Die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit von Gottes Wort. Und diese Frage wird speziell auch immer wieder beim Thema der Weltentstehung laut. Da kann man dann hören, beim Schöpfungsbericht haben doch irgendwelche Menschen etwas aufgeschrieben, von dem sie doch eigentlich gar nichts wissen konnten, weil sie doch gar nicht dabei waren. Da war doch überhaupt niemand dabei bei der Weltentstehung. Woher wusste denn Jesaja 700 Jahre vor Jesus, dass Jesus kommen würde und dass er für uns leiden und sterben würde? Er war da auch nicht dabei. Woher wusste denn Johannes die Tatsachen, die er in der Offenbarung berichtet und die Tatsachen, die auch für uns noch ausstehen in der Zukunft? Jesaja und Johannes wussten das, was sie geschrieben hatten, von Gott. Gott hat ihnen mitgeteilt, was er tun würde. Und wie Gott seinen Boten etwas über die Zukunft mitteilen kann, so kann er das ganz genauso gut im Blick auf die Vergangenheit. Wenn Mose den Schöpfungsbericht aufgeschrieben hat, dann konnte er das nur tun, weil ihm Gott mitgeteilt hat, was er getan hat. Wie wir bei Jesaja und Johannes von Prophetie im Blick auf die Zukunft reden, so ist der Schöpfungsbericht als rückwärtsgewandte Prophetie zu bezeichnen. Der Beter dieses 104. Psalmes stellt sich auf jeden Fall hundertprozentig hinter dieses Bekenntnis zu Gott als dem Schöpfer der Welt. Von der ersten bis zur letzten Verszeile ist die lebendige Wirklichkeit Gottes als Urtatsache der ganzen Schöpfung vorausgesetzt. Und das ist übrigens an sehr vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament der Fall. So wie dieser Psalmbeter hier betet und schreibt, so kann niemand schreiben, der sich nur irgendwelche theoretische Gedanken über Gott gemacht hat. Glücklicherweise hat Gott selber dafür gesorgt, dass es bei uns nicht bei irgendwelchen spekulativen Gedanken über ihn bleiben muss. Er hat sich uns gezeigt. Zur Zeit des Alten Testaments, ganz besonders in der Geschichte des Volkes Israel. Die Gläubigen damals haben es selber erfahren, dass es stimmt, wenn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat, heraus aus der Knechtschaft. Dort bei dieser Befreiung aus der Sklaverei und in vielen anderen Situationen hat das Volk Israel erlebt, Gott ist ein lebendiger Gott, der zugunsten der Seinen ganz konkret eingreift in unsere Weltgeschichte. Und der Psalmbeter hat das auch erlebt. Er kennt Gott persönlich und deshalb kann er so beten, wie er es hier in diesem 104. Psalm tut. Schon im allerersten Vers dieses Psalmes wird die enge persönliche Bindung zu Gott sichtbar. Herr, mein Gott, das ist Ausdruck des persönlichen Glaubens. Nicht nur, dass ich damit rechne, dass irgendwo ein höheres Wesen oder ein Gott existiert. Das halten übrigens sehr viele Menschen noch für möglich. Das ändert aber meist überhaupt nichts an ihrem Leben. Entscheidend ist, dass ich diesen Gott persönlich kenne und persönlich anrede. Dass ich seine Zuwendung in Anspruch nehme und dass ich das Recht gebrauche, diesen Gott, diesen Herrn der Welt, Vater zu nennen. Echter Glaube ist erst da, wo wir wieder Psalmbeter sagen können, Herr, mein Gott. Oder, wie es der Jünger Thomas nach der Auferstehung zu Jesus sagt, mein Herr und mein Gott. Diesen großen und herrlichen Gott betet der Psalmbeter an. Und er beschreibt ganz am Anfang Gottes Herrlichkeit mit dem, was Gott am ersten Schöpfungstag geschaffen hat, mit dem Licht. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Und weil das so ist, weil Gott umfassendes Licht ist, deshalb kann auch nur er Licht schaffen. Äußeres Licht, damals am ersten Schöpfungstag, und inneres Licht, wenn er einen Menschen zum Glauben bringt. Weil dieser Psalmbeter Gott kennt, kann er ihn auch hinter der Schöpfung, hinter allem Geschaffenen sehen. Allein aus der Schöpfung wüsste er das nicht. Das denken ja leider heute viele, dass sie sagen, ich brauche nicht in die Kirche gehen, ich gehe in den Wald und da werde ich Gott dann genauso gut erkennen. Von den Geschöpfen her können wir Menschen vielleicht erahnen, dass irgendwo über all dem, was es da gibt, irgendeine höhere Macht existiert. Nicht zu erkennen, ist aus der Schöpfung allerdings, wer dieses höhere Wesen ist und vor allem nicht, wie dieses höhere Wesen zu mir persönlich steht. Wie sollte ich denn beim Betrachten eines Baumes, den ich mit Recht bewundern kann, aber wie sollte ich da erkennen, was Gott von mir will oder wie er zu mir steht? Weil der Psalmbeter Gott kennt aus der Geschichte seines Volkes und auch aus seinen persönlichen Glaubenserfahrungen. Deshalb kann er dankbar bekennen, du Gott hast das alles geschaffen, was ich um mich herum sehe. Du Gott hast diese Erde geschaffen mit allem, was darauf lebt. Du Gott bist der Herr dieser Erde. Du hast das Erdreich gegründet auf festem Boden, dass es bleibt, immer und ewiglich. Der Psalmbeter staunt darüber, wie planvoll Gott diese Erde geschaffen hat, damit ein gutes und sinnvolles Leben auf dieser Erde möglich ist. Und wir dürfen uns ruhig anstecken lassen von diesem Staunen, dass wir auch dazu kommen, dass wir über Gott und über das, was er geschaffen hat, staunen. Wenn wir bedenken, unsere Erde hat genau die richtige Entfernung von der Sonne, sodass wir haargenau die richtige Wärmemenge bekommen, die wir zum Leben brauchen. Aufgrund ihrer geringeren Entfernung von der Sonne sind etwa Merkur und Venus viel zu heiß und die anderen Planeten Mars bis Pluto viel zu kalt, um ein Leben, wie wir es kennen, zu ermöglichen. Oder die Geschwindigkeit der Drehung unserer Erde um ihre eigene Achse entspricht genau den Erfordernissen, die wir für das Leben brauchen. Würde diese Erddrehung zum Beispiel nur ein Zehntel ihrer jetzigen Geschwindigkeit betragen, so würde die Länge unserer Tage und Nächte um das Zehnfache verlängert. Dann würden die Pflanzen während der überlangen Tage verbrennen und in der Nacht erfrieren. Und noch ein letztes Beispiel, wie wunderbar Gott die Erde gegründet hat. Unsere Erde hat genau die richtigen Maße, um uns das Leben zu ermöglichen. Wäre unsere Erde so klein, etwa wie der Mond, dann würde ihre Schwerkraft nur ein Sechstel der derzeitigen Schwerkraft betragen und die Erde wäre dann gar nicht in der Lage, die Lufthülle oder die Wassermassen zu halten. Würde man dagegen ihren Durchmesser verdoppeln, dann würde sich auch die Schwerkraft und die Anziehungskraft vervielfachen. Und der Überdruck würde dann alles Leben schwer, schwer in Mitleidenschaft ziehen. Das alles hat Gott so durch sein Wort geschaffen. Wie es beim Psalm 33 heißt, wenn er spricht, so geschieht's und wenn er gebietet, so steht's da. Was für eine ganz, ganz große und bedauernswerte Armut im Denken ist das, wenn Menschen glauben, all das, was wir sehen und was wir wissen, sei nur durch Zufall einfach so entstanden. Ich persönlich habe absolut kein Interesse daran, nur vom Zufall abhängig zu sein. Wie gut, dass Gott selber dieser Erde einen Anfang gesetzt hat und dass er ihr auch ein Ende setzen wird. Und für die Zwischenzeit gilt seine Zusage, solange diese Erde besteht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Davon, von dieser Zusage leben wir alle, ohne Ausnahme. Und von dieser Zusage lebt jedes einzelne Geschöpf auf dieser Erde. Als eine besonders lebensnotwendige Gabe Gottes greift dieser Psalmbeter hier das Wasser heraus. Auch Wasser ist etwas von Gott Geschaffenes. In manchen Religionen wird das Wasser selber als Gott und damit als selbstständiger Lebensspender gesehen. So wird etwa der Nil als Nilgott angebetet, weil er das Land fruchtbar macht. Und auch bei uns kann man von scheinbar modernen Menschen immer wieder hören, alles Leben entsteht aus dem Wasser heraus und das Wasser ist der Schöpfer des Lebens. Damit wird allerdings Gott die Ehre geraubt. Es passiert damit genau das, was Paulus in Römer 1 gesagt hat. Das Geschöpf wird zum Schöpfer erklärt und das Geschaffene wird als Schöpfer verehrt. Gott hat uns allerdings seine Gaben nicht dazu gegeben, dass wir die Gaben anbeten und verehren, sondern dass wir durch diese guten Gaben ihn als den Geber dieser Gaben erkennen und ihm dafür dankbar sind. Besonders schön ist, dass Gott will, dass wir Freude haben an den Gaben, die er uns gibt. Wir dürfen mit gutem Gewissen das genießen, was Gott uns täglich gibt. Freude haben über das, was wir zu essen und zu trinken haben. Und Gott sorgt ganz, ganz umfassend für seine Geschöpfe, nicht nur für uns Menschen. Für jedes Tier hat Gott den ihm entsprechenden Lebensraum und die entsprechende Nahrung geschaffen. Ich finde das großartig, wie dieser Psalmbeter das hier beschreibt. Die Berge für den Steinbock und das Meer für die Meerestiere und die Erde für den Menschen. Eine unwahrscheinlich wichtige und gnädige Gabe Gottes an uns ist die Zeiteinteilung durch Sonne und Mond. Stellen Sie sich das doch einmal vor. Es gäbe keine Nacht und wir müssten immer nur am Tag weiterleben. Wir hätten keine Möglichkeit zu schlafen und wieder neue Kraft zu schöpfen für den neuen Tag. Oder denken wir an die durch diese Gestirne gegebenen Einteilung der Woche. Wie gut ist das, dass es da einen Sonntag gibt, an dem die Arbeit der Woche auch einmal unterbrochen werden kann. Wie unmenschlich wäre das, wenn wir 365 Tage pro Jahr am Stück arbeiten müssten. Kein Wochenende, keine Möglichkeit, Abstand zu gewinnen von der Arbeit und der Anstrengung. Und auch die Ferien bzw. der Urlaub, auf die sich vermutlich jeder von uns freut, sind nichts anderes als eine Fortentwicklung dieser Zeiteinteilung, die Gott so für uns geplant hat. Diese Zeit, die Gott uns gibt, um auszuspannen. Der Psalmbeter hat natürlich in diesen Versen lediglich einige Bereiche des Lebens angesprochen, die ohne Gott absolut nicht vorstellbar wären. Ich habe jetzt auch nur einige Bereiche erwähnt, einige Bereiche des Lebens, das ohne Gott gar nicht lebbar wäre. Aber schon diese wenigen Bereiche sind Grund genug, Gott zu loben und ihn anzubeten. Herr, wie sind deine Werke so groß und so wunderbar? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Oft ist uns gar nicht bewusst, wie wunderbar Gott alles geschaffen hat. Manchmal gehen wir einfach zu selbstverständlich an den scheinbar normalen Dingen des Lebens vorbei und sehen gar nicht, dass das ein Geschenk Gottes ist. Und manches ist uns ganz einfach auch gar nicht bekannt von dem, was Gott in seiner Größe geschaffen hat. Ich war zum Beispiel sehr beeindruckt, als ich kürzlich las, wie eine Feder von Tauben aufgebaut ist. Dass so eine einzige Taubenfeder so einen Schaft hat, das konnte ich noch nachvollziehen. Dass aber von diesem Schaft der Taubenfeder auf jeder Seite 500 Äste abgehen und dass dann von jedem Ast wieder 550 sogenannte Strahlen abgehen, das ergibt dann insgesamt eine Zahl von 550.000 Strahlen in einer einzigen Feder. Das ist unvorstellbar. Wenn man dann noch weiß, dass etwa Möwen 6.000 Federn, Enten 12.000 und Schwäne 25.000 Federn hat, dann kann man einfach nur noch staunen über das, was Gott da an Wunderbarem geschaffen hat. Herr, wie sind deine Werke so groß und wunderbar? Oder denken wir an das Meer, das der Psalmbeter hier in Vers 25 und 26 noch ganz speziell anspricht. Schon der Psalmbeter sagt, da gibt es unzählbare Tiere. Und heute wissen wir, dass wir mit unseren Augen längst noch nicht alle Tiere sehen, die Gott da geschaffen hat. Zu dieser Vielzahl der Meerestiere, die wir mit den Augen erkennen, kommen noch Hunderttausende hinzu, wenn wir dieses Wasser unter dem Mikroskop betrachten. Und Gott, so sagt es dieser Psalm, erhält allen diesen Geschöpfen das Leben. Allen diesen Geschöpfen. An dieser Stelle kommen wir im Blick auf uns Menschen an eine ganz wesentliche Unterscheidung. Immer wieder höre ich in Gesprächen, dass wir Menschen sagen, wir sind doch alle Kinder Gottes. Und dann muss ich sagen, das stimmt so nicht. Wir sind zwar alle Gottes Geschöpfe, aber dadurch nicht auch automatisch Gottes Kinder. Geschöpf Gottes bin ich, weil Gott mich geschaffen hat und bis zu dieser Sekunde mein Leben erhält. Kind Gottes bin ich, weil ich an Jesus Christus glaube und dadurch und nur dadurch Verbindung zu Gott habe. Ohne den Glauben an Jesus bin ich kein Kind Gottes und es wird auch keinen anderen Menschen geben, der ohne den Glauben an Jesus zum Kind Gottes wird. Wie gesagt, Gott versorgt alle seine Geschöpfe, so hat er es in diesem Psalm auch zugesagt. Auch die, überraschenderweise und gnädigerweise, auch die, die ihn bewusst links liegen lassen. Viele, viele Menschen auf dieser Erde leben unbewusst davon, dass Gott es gut mit ihnen meint. Viele, viele Menschen leben von den Gaben Gottes, obwohl sie zum Teil offen aussprechen, dass ihrer Meinung nach der Geber dieser Gaben gar nicht existiert. Paradoxerweise ist dann gerade oft von solchen Leuten, die Gott ablehnen, zu hören, wenn es Gott gäbe und wenn er dann noch gerecht wäre, dann müsste es mir viel besser gehen. Wenn Gott nur gerecht wäre, dann dürfte es solchen Leuten überhaupt nicht gut gehen, weil sie sich durch ihr Verhalten Gott gegenüber selber disqualifiziert haben. Wie gut, dass Gott gerecht und barmherzig ist und dass er es deshalb so gut mit uns meint. Jesus fordert uns auf, ihm auch für das zu vertrauen, was wir zum Leben brauchen. Er versorgt uns. Das sagt er an sehr, sehr vielen Stellen in den Evangelien. Er sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken werdet. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht und sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Jetzt könnten an dieser Stelle natürlich einige Zeitgenossen einwenden, das stimmt doch überhaupt nicht, dass Gott alle seine Geschöpfe versorgt. Was ist denn mit den vielen, die hungern und verhungern? Wo ist denn da die Versorgung Gottes? Diese Frage sollten wir allerdings nicht an Gott richten, sondern an uns Menschen selber. Gott hat diese Erde so geschaffen, dass genug darauf wächst für alle, dass nachgewiesenerweise genug existiert, damit alle davon leben können. Und es ist unser Problem und unsere Schuld, dass bei uns Nahrungsmittel vernichtet werden und viele Patienten nur aufgrund eines zu hohen Lebensstandards im Krankenhaus liegen, während Menschen in anderen Teilen der Erde nicht einmal ein Stück Brot pro Tag zu essen haben. Und hier sind wir herausgefordert. Zum einen, dass wir mit anderen teilen. Wir haben die Möglichkeiten, um anderen etwas abzugeben von dem Reichtum, der uns zur Verfügung steht und den wir, wie gesagt, auch genießen dürfen. Und wir sind herausgefordert, selber dankbarer zu werden für das Viele, was wir hier in unserem Land an äußerem Gut haben. Dass wir es lernen, das nicht immer so selbstverständlich einfach hinzunehmen. Ganz praktisch kann diese Dankbarkeit beim Gebet vor dem Essen zum Ausdruck kommen. Leider ist ein solches Tischgebet, wenn man das jetzt auf die ganze deutsche Bevölkerung gesehen sieht, eine große, große Ausnahme. Und das sagt mehr als genug darüber aus, wie es bei uns mit der Dankbarkeit Gott gegenüber bestellt ist. Gott ist aber nicht nur der Geber der guten Gaben, die wir zum Leben brauchen. Er ist auch der Herr über unser ganzes Leben und der Herr auch über unseren Tod. In jeder Minute, die wir erleben, sind wir hundertprozentig abhängig von diesem Herrn des Lebens, ob uns das nun bewusst ist oder nicht. Und das gilt für jeden Menschen. Ich denke, dass auf diesem Hintergrund ganz deutlich wird, wie ungeheuerlich es ist, dass die Mehrheit unserer Mitmenschen Gott für überflüssig hält. Wir brauchen Gott mehr als die Luft zum Atmen. Ohne Gott gibt es überhaupt kein Leben. Und keiner von uns lebt auch nur eine Sekunde länger, als Gott das für sein Leben geplant hat. Wie ungeheuer dumm ist es da, auf die Gemeinschaft mit diesem Herrn des Lebens und damit letztlich auf das Leben, das diesen Namen wirklich verdient hat, zu verzichten. Und damit sind wir beim letzten Abschnitt unseres Psalms, Verse 31 bis 35. Dort wird ein ganz entscheidendes Ziel ausgesprochen. Der Herr freue sich seiner Werke. Das Ziel über unseres Staunens über Gott ist das persönliche Bekenntnis zu diesem Herrn. Jeder von uns soll vom Geschöpf Gottes zum Kind Gottes werden. Denn erst dann, wenn wir so leben, wie Gott es für uns geplant hat, nämlich in der engen Verbindung mit ihm, dann erst kann er sich über uns freuen. Und dann erst ist erfüllt, der Herr freue sich seiner Werke. Der Psalmbeter des 104. Psalms ist uns hier ein gutes Vorbild. Er bekennt, ich will dem Herrn singen mein Leben lang. Ich will loben meinen Gott, solange ich bin. Das ist die richtige Konsequenz aus all dem, was der Beter da in der Schöpfung gesehen hat. Alle Geschöpfe, all das Schöne, was wir um uns herum sehen, ist letztlich Hinweis auf den Schöpfer, der das alles geschaffen hat. Um ihn geht es, um seine Ehre und um seinen Willen für unser Leben. Wenn schon die Werke dieses Schöpfers so großartig und bewundernswert sind, wie viel großartiger und wie viel anbetungswürdiger ist dann der Schöpfer selber? Und hier ist dieser Psalm, wie übrigens viele andere Psalmen auch, Hinweis auf das Neue Testament, Hinweis auf Jesus. Gott gefallen und in Verbindung mit ihm leben kann ich nur, wenn ich den Weg gehe, den er mir zu ihm gezeigt hat. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Wir haben den Wunsch des Peters gelesen. Der Herr freue sich seiner Werke. Jesus redet von dieser Freude Gottes und er sagt, es wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Freude über jeden einzelnen Menschen, der Gottes Einladung hört und umkehrt und sich Gott zuwendet. Freude bei Gott über jeden von uns, der zum Glauben an ihn kommt und damit den eigentlichen Sinn seines Lebens gefunden hat. Alles andere geht am echten Lebenssinn vorbei. Und Gott kann deshalb auch keine Freude am verfehlten Leben eines Menschen haben. In diesem Zusammenhang fällt mir immer wieder ein Aufkleber ein, den ich vor einigen Jahren auf meinem Auto hatte. Darauf stand, vielleicht etwas flapsig formuliert, aber es genau auf den Punkt bringend, wer Jesus nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Wer an Jesus vorbeilebt, hat seinen Lebenssinn verfehlt und wenn er menschlich gesehen noch so viel erreicht hat. Offensichtlich hat irgendjemand dieser Aufkleber angesprochen, denn eines Tages war er nicht mehr auf meinem Auto. Ich weiß nicht, ob er diesen Zeitgenossen geärgert hat oder angesprochen hat, das ist auch egal. Auf jeden Fall gilt, in den Augen Gottes steht jeder Mensch, der ohne Jesus lebt, mit absolut leeren Händen da und wenn er menschlich noch so reich wäre. In den letzten beiden Versen spricht unser Psalm ein sehr, sehr ernstes Thema an. Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Gott kommt in unwahrscheinlich großer Liebe auf uns zu. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen, äußerlich und innerlich. Und er zeigt uns so, wie überaus gut er es mit uns meint. Er ermöglicht uns durch Jesus sogar den Weg zu sich. Diese Liebe Gottes hat allerdings eine Grenze. Wer meint, dass er mit Gott so herumspielen könnte, der wird sich einmal darüber wundern, dass Gott nicht immer der liebe alte Großvater bleibt, zu dem ihn so viele machen wollen. Paulus sagt ganz deutlich, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Gott macht uns ein großartiges Angebot und er macht dieses Angebot ganz deutlich. Er unterstreicht seine Liebe und Güte gegen uns durch viele, viele Segnungen in unserem Leben. Wer sich von uns Menschen allerdings das Recht herausnimmt, auf dieses Angebot Gottes negativ oder gar nicht zu reagieren, der darf sich dann nicht bei Gott darüber beschweren, wenn er für alle Zeit, auch nach diesem Leben, aus der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen ist und ausgeschlossen bleibt. Es wird am Ende dieser Welt einen doppelten Ausgang dieser Weltgeschichte geben und wenn noch so viele das bestreiten. Die Bibel redet hier ein ganz klares Wort. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Dieser Psalm 104 beschreibt in seinen großartigen Worten ganz entscheidende Teile von Gottes Heilsplan. Er fordert uns heute heraus, zu einem immer größeren Staunen über Gott zu kommen. Und er spornt uns an, zu einem klaren Bekenntnis zu Jesus zu kommen und dabei auch zu bleiben. Der Psalmbeter sagt ganz am Ende des Psalms das, was er auch am Anfang gesagt hat: Lobe den Herrn, meine Seele, Halleluja. Dieser Beter hat gesehen, was Gott in der Schöpfung und in der Heilsgeschichte getan hat und was er tut. Und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als über Gottes guten Plan zu staunen und diesen Gott anzubeten. Es ist mein Wunsch, dass wir als Christen immer mehr zu solchen Leuten werden, die ganz kompromisslos Ja sagen zu dem, was Gott sagt und tut. In einer Welt, die Gott so sehr ablehnt und wo Gott von so vielen, zunehmend auch öffentlich und auch in den Medien, gelästert und beleidigt wird, da haben wir eine ganz eindeutige Aufgabe. Wir haben unseren Mitmenschen zu sagen und durch unser Verhalten auch zu zeigen, wie dankbar wir für das sind, was Gott mit dieser Welt und mit unserem persönlichen Leben getan hat und tut. Wir haben so zu leben, dass deutlich wird, dass wir ohne Wenn und Aber das akzeptieren, was Gott will. Dass wir das nicht nur akzeptieren, sondern dass wir uns freuen über den guten Weg, den Gott mit uns gehen will und bis heute schon gegangen ist. Amen.